Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Der Treffpunkt kommt heute aus dem Bergrestaurant Ahorns, Appenzell-Innerrhoden, oberhalb von Wiesbad. Dort ist unser Hörspiel «Wilder Mann» aufgenommen worden und dort ist die Hauptfigur, der Böllerer Bub, zu Tod gestürzt. Ein Mensch, der tatsächlich gelebt hat.
Ich erzähle euch Zeug, die ich bis heute noch keinem einzigen Mensch erzählt habe. Nicht einmal meinem Mann. Eins aber sage ich euch jetzt schon. Der Bub war sein Leben lang ein Namenkelli. Ein ganzer Namenkelli.
Ein Galgenstrick, der Bub. Ein verlädeliger Sauchung.
Manchmal hat er nicht einmal Schuhe an den Füßen gehabt.
Ein schöner Mann.
Er hat es einfach nicht ausgehalten, an einem Ort zu bleiben.
Ein Halbölder ist er gesehen.
Und Kraft wie ein Bär, der Tschuli.
Tommy Scherer, bist du im Stand, uns da ein bisschen Übersetzungshilfe zu bieten?
Regie, ich nicht, aber natürlich einer von meinen Gästen. Und das ist der Simon Enzler. Ich bin da in diesem Bergrestaurant. Simon Enzler, wir haben vor einem kurzen Ausschnitt gehört, ein verlädeliger Sauchob. Was ist das?
Ja, nicht direkt ein Kompliment. Aber ist ein Ausdruck, ein Beschreib für Mitmensch, wo halt ein bisschen, ja, wie soll man verleidelig auf Hochdeutsch.
Ein verleidet, einer, der einen verleidet, oder so?
Ja, einen, der sich verleidet. Und Sauchag, ja, man kann ja nicht all noch Schäfer schwätzen. Und Sauchag, ja, ist dann halt, ja. Das ist ein schönes Wort. Ein
schönes Wort. Ich denke, das versteht man noch. Verledelung. Habe ich jetzt gedacht, hat vielleicht mit Verladen etwas zu tun sogar. Vom Trinken hat mit dem aber gar nichts zu tun. Da haben wir noch mal einen Ausdruck gehört. Kraft wie ein Bär, der Jolly.
Das hast du falsch verstanden. Ist ein Bär.
Ein Bär?
Ein Bär.
Okay, dann ist eigentlich alles klar. Und Jolly ist einfach ein Jolly.
Ja, das ist genau das Gleiche.
Wo wir nicht gross übersetzen. Wir sitzen hier im Bergrestaurant Ahorn auf ein bisschen mehr als 1000 Meter oben. Das Wetter ist nicht gerade ein Hammer. Es ist sehr, sehr verhangen. Die Appenzeller Hügel und Berglandschaft so ein bisschen mit Nebelschwaden durchzogen. Die Gaststube, so wie man sich das ein bisschen vorstellen kann, mit viel Holz. Es hat 1, 2, 3, 4, 5 Tische drin. Und welche Menschen, die da mit bei uns dabei sind, das erfahren Sie im Verlauf von dieser Sendung. Da oben ist eben das Hörspiel «Wilder Mann» entstanden. Und was das genau für eine Geschichte ist mit dem Böllerer Bub im richtigen Leben und im Hörspiel «Wilder Mann», das erfahren wir hier im Treffpunkt gerade als Nächstes.
What would you do if we fell in love? Would you be mine forever? Cross my I'll
Der Mann, so heisst das Hörspiel, das erstens hier oben im Bergrestaurant Ahorn, oberhalb vom Appenzellischen Wiesbad aufgenommen worden ist, mit Laiendarstellerinnen, Laiendarsteller und Wilder Mann, der zweitens heute Nachmittag in voller Länge, knapp 50 Minuten auf DRS 1, am 2 genau, zu hören ist. Anne-Kathi Zweidler, wie tönt denn die 1-Minute-Kurzversion von Wilder Mann?
Also seine Lebensgeschichte in ganz wenigen Worten. Er hat Johann Fuchs geheissen. Der Mann, der Wildmann. Aber sie übernahmen ist hier im Dorf und da die Dörfer Böhler ein Bub gsi. Er ist 1912 geboren als Kind von einer mausarmen Familie. Ist irgendwie verdingt worden, weil die Familie auseinandergebrochen ist. Aber bei den Bauern, wo er arbeiten sollte, schon eben als Elfjähriger, ist er immer wieder abgehauen. Daraufhin hat er sich jahrzehntelang als Landstreicher und Taglöhner durchgeschlagen, bis er verunfallt ist. Auf eine mysteriöse Art in einer Winternacht. Am Morgen jedenfalls hat man ihn gefunden, gerade hier in der Nähe, beim Berggasthaus Ahorn, im Appenzeller Wiesbad, mit dem Gesicht in einem Bächli, vertrunken oder erfroren, oder ich weiß es nicht genau. Die Geschichte hat Schaffhauser Schriftstellerin und Journalistin Praxedis Kaspar entdeckt, gesammelt und zu einem Buch verdichtet. Das Hörspiel beruht also auf dem Buch «Wilder Mann» von der Praxedis Kaspar. Das Buch ist allerdings im Moment vergriffen. Aber Praxedis Kaspar hat uns erzählt, wie sie die Geschichte rund um den Böhler gefunden hat.
Angefangen hat eigentlich alles mit meinem Vater. Er hat in St. Gallen gelebt und ist häufig ins Innerrhodische wandern und jagen. Hat dort einen Haufen Leute kennt und hat so die Geschichten entdeckt, wo sich um die immer gleiche Figur herumgerankt haben. Der Johann Fuchs, der dort oben ein halb wilder, unbehausten Mensch war. Mein Vater hat die Geschichte heimgebracht. Er hat mir davon erzählt und ich bin immer mehr gewundert geworden.
So gewundert, dass die Praxedis Kaspar dann einmal ausgerückt ist, bewaffnet mit einem Tonband und mit Notizheft und überall die Geschichten rund um den Wildböhler neu aufgenommen hat. Erzählt heisere der Polizist und Behörde, die Wirtsleute und Pfarrer und dann natürlich auch ganze Haufen Privatpersonen, die den Böhler kennt haben und ihre Müsterli mit dem erlebt haben, lustige und weniger lustige.
Es sind dabei zum Teil richtige Sternstunden entstanden. Also die Leute sind hoch konzentriert gewesen. Sie sind emotional berührt gewesen von dieser Geschichte, wo auch ein grosser Raum in ihrem eigenen Leben eingenommen hat, mindestens bei den einen. Sie wollten erzählen, sie wollten, dass die Geschichten gesammelt und aufgeschrieben werden. Und ich glaube, durch das, durch diese Situation, hat die Geschichte eine eigene Farbe bekommen. Und wenn ich es heute noch reinlese, das Ganze sind ja unterdessen mehr als 10 Jahre her, sehe ich immer noch die Gesichter von den Leuten, die erzählen, wie sie ihre grossen Arbeitshände im Schoss liegen haben. Zum Teil sind sie wirklich sehr berührt gewesen. Die einen haben sogar geprägt. Und ich habe versucht, da alles in der Sprache reinzulassen und die Geschichte trotzdem so zu gestalten, dass man sie auch aussen an Appenzell versteht und lesen kann.
Es sind Appenzeller-Geschichten, die zwar in einer so kleinräumigen Landschaft spielen und in einer Gesellschaft, die noch jeder kennt. Und trotzdem spiegeln die Geschichten rund um einen Wildböhler die Fragen, die die Menschen seit immer beschäftigen, findet die Schriftstellerin Praxedis Kaspar.
Was mich eigentlich am meisten fasziniert hat, ist, wie in dieser hochlokalen Geschichte, die in einem ganz, ganz kleinen, engen Raum stattgefunden hat, eigentlich alle grossen menschlichen Themen drin waren. Ich bin hier gesessen und habe gehört und meine Ohren sind gross und grösser geworden. Und es ist alles gekommen. Es ist um Themen gegangen wie Geborgenheit und Fremdsein. Es ist um Arbeit gegangen, wie macht man sie, was ist, wenn sie fehlt, was ist, wenn einer rausläuft. Ein grosses Thema war immer die Familie. Die einen, die eine Familie haben und der andere, die keine hat. Was macht Armut mit diesen Familien? Es ist auch ein grosses Thema, ist Kraft und Schwäche. Sie haben ja von dem Johann die unglaublichsten Sachen erzählt, die dann die nächsten Erzähler wieder entkräftet haben. Also er hat sollen Klavier den Berg auftragen. Er ist aber auch in seiner Schwäche vor innen gelegen, wenn er betrunken war und nicht mehr vom Boden hochgekommen ist. Ein grosses Thema war Angst und Mut, Witz und Schalk. Das Thema Betrug, aber auch Güte, Verbarmen haben. Und ein wichtiges Thema war immer auch der Tod, der im Grunde genommen durch alles Leben durchgeleuchtet hat. Am Schluss ist er einfach da. Für den Johann, wo das Loch abgefallen ist und wo seine Schwester am Schluss sagt, sie sei Gott froh, dass es trotz allem ein normaler Tod war. Also der Tod als etwas Normales, das zum Leben gehört. Alles das war da in diesen Erzählungen, in diesen Geschichten. Da, was die Menschen ausmacht, dort oben, aber halt auch sonst, überall.
Praxedis Kaspar, der 1990 auf die Geschichte vom Böhlerbub aufmerksam worden ist. Und eben mit dem Buch Wildermann, Geschichten vom Hörensagen über Johann Fuchs, den Böhlerbub, eigentlich das die Vorlage fürs Hörspiel Wildermann geliefert hat. Margret Nonhoff, Hörspielregisseurin, hat im und ums Bergrestaurant Ahorn, von da aus, wo wir jetzt am Senden sind, hat das Hörspiel aufgenommen. Warum denn eigentlich da oben, kann man sich fragen, und nicht bequem im Hörspielstudio? Wir fragen Sie, Sigi Tantoka, das nächste.
Hello with a single yellow rose.
Treffpunkt live aus dem Bergrestaurant Ahorn. Das ist oberhalb von Wiesbaden, ja, auf etwa 1000 Meter oben. Es ist ein nebliger Vormittag mit Regen, kühlen Temperaturen, vielleicht 2-3 Grad. Wir hocken aber hier in der Stube rein, im Bergrestaurant. Vis-à-vis von mir jetzt Margret Nonhoff, Hörspielregisseurin von Schweizer Radio DRS. Jetzt, Margret Nonhoff, warum hier rauf und warum nicht bequem im Studio? Warum so ein O-Ton-Hörspiel, sagt man dem?
Ja, mir war das nicht von Anfang an klar, dass wir hier da raufgehen. Aber wo ich dann beschlossen habe, dass wir eine Mundartversion machen von diesen Texten von der Praxedis, habe ich dann natürlich auch müssen Schauspielerinnen und Schauspieler finden, die das schwätzen können. Das kann eigentlich nur jemand sein, der innerroter Mundart schwätzt. Gibt es einen einzigen Profi-Schauspieler, den ich kenne? Also musste ich hochkommen, casten. Dann sind wir im Saal gehockt vom Leuen mit Leuten von der Theatergesellschaft Appenzell. Und die haben teils Texte aus dem Skript schon erzählt oder auch Geschichten, die sie selber erlebt haben mit dem Böhlerer Bub noch. Und die haben so schön erzählt. Einerseits eben im Leuen oder dann auch mal im Schäfli. Und die haben nur so gesprudelt mit ihren Geschichten. Und ich habe dann gefunden, wenn ich die Leute, die so wunderbar erzählen können, nach Zürich führe, in die sachliche, trockene Studioatmosphäre, wo bleibt denn der Geist? Oder? Und ich habe dann beschlossen, wir machen es da oben. Ich habe Simon Enzler gefragt nach einem ruhigen Ort, wo man das gut könnte machen. Und die Idee mit dem Ahorn ist von ihm gekommen.
Und er hat die Idee wahrscheinlich gehabt, fragen doch ganz schnell, weil der Böhlerer Bub in Wahrheit auch wirklich ein paar Meter von da umgekommen ist. Ist das der Grund gewesen, Simon Enzler?
Ja, er ist in dieser Region halt auch viel aneinander gezogen, wie ich es aus den Verzählungen heraus gehört habe. Und der Ahorn und das ganze Tal, also geht für bis auf Lehmen für in dem Gasthaus Lehmen und überall ist der natürlich auch gesehen, aber in dem Ahorn hatte ich einfach das Gefühl, ist so eine eigene Schwingung mit der Kapelle nebendran und 200-300 Meter im Bach und ist dann der eben gestorben. Da hat schon mitgespielt, dass ich gedacht habe, ja, da hat so einen eigenen Charme, eigentlich so eine gewisse Trauer spielt im Ganzen mit und ist ein guter Platz, um das zu machen.
So authentisch wie möglich und das wirkt sich eben auf die Laienschauspieler, Laienschauspielerinnen aus. Margit Nonhoff, schlag vor, mal hören mal einen Ausschnitt. Wir haben den Ausschnitt parat, wo der Bauer beim Holzhacken erzählt, wie er Zeit erlebt hat, wo er einmal allein mit dem Johann Fuchs in der Hütte war und der dann, also der Johann Fuchs ist der Böhlerer Bub, und der dann Schnaps wollen hat.
Da bin ich einmal tagelang mit dem allein in der Hütte gehockt. Kein Mensch in Ruhe feiert. Der Johann kommt der Rappel über. Guter Schnaps. Die Flasche ist dort mal in jedem Stubenkasten gestanden, weil man Schnaps als Medizin für Kühe gebraucht hat. Beim Kälbeln oder wenn eine ein Horn gebrochen hat. Ist mir nichts anderes geblieben, als ihm die Flasche rausgerückt. Dann hätte sie einmal gerade leer getrunken. Bis auf den letzten Tropfen.
Der Bruno Inzler als Beat Manser, so heisst er im Stück. Das ist der Sen. Der hat echt Holz gehackt, hat man gehört, während dem Reden. Er musste schnaufen, Vögel hat man gehört, Wasser, Hacken, Sprache. Ist das so oder haben das einfach gut zusammengemischt? Mit verschiedenen Mikrofonen die Geräusche aufgenommen und am Schluss zusammengemischt?
Nein. Nein, das ist so. Das muss man auch erst mal können. Gell? Das ist so gewesen. Also der Bruno Inzler, wo der Beat Manser spielt, der hat Holz gescheitert und jemand hat ihm den Zettel mit dem Text vor die Nase hergehebt. Und dann ist noch jemand gestanden, der Techniker hat ihm noch das Mikrofon vor die Nase hergehebt. Und er hat also Text und Holz hacken und der Wind hat blasen und es hat geschiffen ziemlich. Also es ist heftig. Heftige Bedingungen sind das gewesen. Ja. Nein, das ist alles live, kann man so sagen.
Man hat nie ins Mikrofon oder ins Kabel reingehackt, offenbar. Wie viele Mal haben wir so eine Szene jetzt müssen wiederholen? Oder sind das alles First Cuts, wie man sagt, in der Filmsprache?
Ja, wir haben das schon etwa dreimal gemacht. Weil eben, es war sehr windig und das hört man im Mikrofon. Also wenn der Wind so bläst, dann macht er so. Und das war manchmal so heftig. Nicht wegen dem Schauspieler selber haben wir es wiederholen, sondern wegen den Bedingungen rundherum. Ja.
Wie viel haben sich, das wollte ich vorhin noch schnell in Erfahrung bringen, wie viel haben sich dann gemolden? Wie viele Laien, Schauspielerinnen und Schauspieler auf den Aufruf oder auf das Casting, das wir gemacht haben?
Ja, insgesamt sind wahrscheinlich etwa 25 bis 30 Leute gekommen. Zum Teil waren sie dann zu jung gewesen, leider, weil sie haben alle wunderbare Stimmen hatten. Und, also, aber ich habe ja vor allem ältere Leute gebraucht.
Hat es Tränen gegeben bei Absagen?
Nein, das nicht.
Das dann schon nicht. Wir haben einen zweiten Ausschnitt parat. Das ist eine Art Selbstgespräch im Wald. Der Johann Inauen, Beat Rees Rausch im Stück Wildhüter, erzählt, dass der Johann Fuchs, eben der Böhlerbub, mit 11 ins Elternhaus musste verlassen und von dann an nie mehr eine Pause hatte.
Mit 11 Jahren hätte Johann das Elternhaus müssen verlassen. Und hat vom 7 Tag an nie mehr eine Pause gehabt. Freund Stuben, Freund die Gade, nichts zu sagen und doch Herr der Lage. Händel anzettelt und gleich kein schlechter Sieg. Jagen und manchmal absäckeln, als wäre man selbst will. Also einfach, ist halt nichts.
Ja, das ist der kurze Ausschnitt in diesem Selbstgespräch. Wie war eigentlich die Stimmung unter diesen Schauspielern, Schauspielerinnen? Es waren ja alles Laien, hier beim Aufnehmen, hier oben im Bergrestaurant.
Ja, sie waren extrem konzentriert. Also wirklich, es war ja auch das eine künstliche Situation, so am Tisch mit einer Wolldecke drüber, damit es nicht klopft, oder? Und dann haben sie angefangen zu erzählen und extrem gut vorbereitet, extrem konzentriert. Und ich habe das auch noch nie in dieser Form erlebt, oder? Wenn dann Aufnahmen fertig sind. Im Studio ist es so, die Schauspieler gehen dann meistens heim. Da im Ahorn war es so, man ist sitzen geblieben, man hat angefangen, noch mehr Geschichten zu erzählen und man hat dann angefangen zu singen, relativ gleich mal. Und das hat also Zäuerle, dass nur so eine Lust war. Das war wunderbar.
Wie hat denn das dort? Wir haben nämlich zwei Schauspieler da. Das ist Lucia Schieg und Albin Dähler. Danke, Simon Enzler. Wie hat denn das tönt, wenn er einmal gesungen hat? Ich komme schnell zwei über. Einfach nur schnell. Ich habe das Mikrofon her. Wie hat es tönt?
Ein Ratzliedli zum Beispiel.
Ja. Dürfen wir schnell hören, ein bisschen reinhören?
Ja, gut. Jetzt weiß ich, dass ich eine Tante hat und Tante 1000 Taler hat. Der Herrgott meine Tante wird und ich die 1000 Taler hat. Ja, ja, la, la, umi, du, ja, 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 kuku, ja, ja, la, la, umi, du, ja, kuku, kuku.
Wunderschön. Ui, danke vielmals. Ich sage 1000 Dank für die schöne, kurze Einlage. So hat das also offenbar am Abend geklappt. Ich kann mir das gerade vorstellen, in dieser Gaststube hier im Ahorn, wo wir sind. Margret Nonhoff, hat sich das Hörspiel wegen dem Ort, wegen dem Machen. Wenn du jetzt ein bisschen etwas darüber gehört, hat sich das Hörspiel wegen dem verändert. Ich habe mir so vorgestellt, Papier ist Papier, irgendwann muss man es ja schreiben. Und wenn man dann vor Ort ist und dann macht, verändert sich das ja. Gerade jetzt wegen dem Ort oder wegen den Menschen, die da sind. Ist das so gewesen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war vor allem eine Stütze gewesen. Also, dass die Leute eben dann haben so können erzählen, wie sie normalerweise auch würden erzählen. Und eben nicht irgendwie dann plötzlich Angst bekommen haben vor dem Mikrofon, sondern ja, so frisch von der Leber weg. Und das ist ja nicht so einfach, weil Texte sind ja vorgegeben. Sie haben ja dann müssen berichten eigentlich, was Praxedis Kasper schon mal aufgeschrieben hat.
Sie sind zufrieden gewesen, vollumfänglich?
Ich bin sehr zufrieden gewesen. Ich habe gefunden, die machen das dermaßen gut und wirklich sehr professionell. Ich bin ziemlich stolz gewesen dann auf die Truppe. Das ist ja nicht so einfach, einfach herzusitzen und dann so tun, wie wenn ich das jetzt zum ersten Mal erzählen würde.
Das ist sehr etwas Schwieriges und vor allem, wenn das nicht der Beruf ist, den man sonst eigentlich macht. Wir hören die beiden Laienschauspieler, die hier bei uns oben sind, wie sie es dann erlebt haben, wie sie die Margret Nonhoff als Regisseurin erlebt haben. Ist sie eine Strenge gewesen oder hat sie euch gut durch das Hörspiel durchgeführt? Das werden wir erfahren und erleben gerade als Nächstes.
Noël de tes lendemains. Dors,
Wildermann, so heisst das Hörspiel, das man heute Nachmittag bei uns auf DRS1 gehört. Wildermann ist ein Buch von der Praxedis Kaspar, das haben wir gehört. Und Wildermann beschreibt das Leben von Johann Fuchs. Und der hat es tatsächlich gegeben. Johann Fuchs hat hier in dieser Region, wo wir sind, gelebt und gewirkt. Wir sind im Berggasthaus Ahorn, oberhalb von Wiesbad. Und jetzt habe ich das Vergnügen, mit zwei Laien-Schauspielern kurz zu reden. Es ist auf der einen Seite die Lucia Schiek, 75. Guten Morgen.
Guten Tag miteinander.
Haben Sie schon gehört singen vorher. Und auf der anderen Seite ist es der Albert Thäl, Albin Thäler. Er ist 80, hat auch mitgemacht. Guten Morgen, Herr Thäler.
Guten Tag miteinander.
Mich nimmt Wunder, wie viel und was habt ihr gewusst von diesem Böhlerbub, bevor es da zu diesem Hörspiel gekommen ist?
Also ich habe eigentlich nicht viel gewusst. Ich habe ihn vielleicht einmal gesehen, in Lehmhönnen. Und einmal habe ich ihn gesehen, als wir in Wiesbaden hingesehen sind, in der Nähe von der Metzgerei. Dann hat er ihn gesägt. Säckbock hatte und hat gesägt und ich bin mal ein bisschen gescheitert und dann hat ihm aus dem Kissen aus das Neune ein paar Appenzellen Südwürst gebracht und ein Glas Most und er hat da getrunken und dann ist ein Ofen umgestanden und was ihn das gefragt hat und mit dem Ofen hat er es ganz gut können, habe ich gehört sagen. Und dann am Nachmittag war einfach der Säckbock zu malen allein und er ist nie mehr gesehen, er ist auch nur vorgekommen. Sonst wäre es hier auch nichts.
Wie hat er ausgesehen?
Ja, er war ein Hübscher. Er wisst wo, ja, im Bad hatte er und er war dann auch ein Hübscher. Er hatte Militärhosen, hat er, glaube ich, auch. Ja, einfach. Aber ein Hübscher war er, gewesen, ja.
Wie alt war er in dem Moment, den Sie jetzt vorher beschrieben haben?
Ja, das ist etwa 40 Jahre. Und ein 12er ist er gesehen, ja, etwa vor 40 Jahren.
Mhm. Albin Thäler, bevor Sie in diesem Hörspiel mitgemacht haben, was haben Sie gewusst von diesem Böhlerbub, von dem Johann Fuchs?
Ich habe den Böhler als Bub schon gekannt, als Schulenbub. Er hat hier beim Scherker einen Alpentier gestanden, in eben viel gewächert und ich bin auch gestanden aufgewachsen. Und dann hat man von dem Böhler gewusst, dass er eben Kech ist und dass er sich auch etwas macht. Aber
Kech? Was heisst Kech?
Stark, ja. Nicht? Ja, er hat ihn selber gesagt, er hat ein und ein Heim, so einen Arrenbody müssen umtragen. Und sonst hat er auch jemand etwas gemacht und man hat den Böller also nicht für einen Schlunke gehabt. Man hat gewusst, dass jemand mal kein Geld hat. Und etwas hat man dann gelacht, zum Beispiel einmal. Er hat dann erzählt, dass er zum Bauherrn und hat gesagt, ich bin nicht zu den Knieschoren da. Und da hat der Bauer gesagt, ja, er wäre doch zu froh. Und hat man dann die Schuhe in die Hand gedrückt und dann hat er aber wirklich abgeschoren und dann hat er die Schuhe auf den Rücken und den Bulldie hat er sie hier verkauft.
Schoren heisst graben, mit der Schaufel müssen graben?
Ja, der Schnee auf die Seite rum hätte müssen. Dann hat er eine Schneeschaufel gehabt und da ist dann gerade noch ein neues Bulldie, die Wirtschaft. Und dann hat er die Schuhe verkauft und die Leute haben doch nicht gelacht und haben gesagt, ja, dann hat sie ihm recht genommen.
Jetzt musste ich also schaurig mich konzentrieren, dass ich wirklich verstanden habe, was Sie gesagt haben. Das ist für mich fast eine neue Sprache. Merci vielmals, Albin Thäler, Simon Enzler. Was haben Sie gewusst über den Johann Fuchs, über den Böhlerer Bub?
Also ich habe eine Art Margret Nonhof, vor allem von dem Böhlerer Bub, erfahren. Was ich gewusst habe, ist, dass im Gasthaus Lehmen von einem Bild von ihm hängt, in der Wetstube innen, eine Zeichnung. Und ich habe mich daran erinnert, dass, ja, dass das scheinbar der Böhler muss sehen, der jetzt hier in dem Buch steht. Und eigentlich richtig über das Leben erfahren habe ich erst das Hörspiel.
Jetzt haben wir noch jemanden, der ganz spontan zu unserer Runde dazugestoßen ist. Ist Johann Signer. Er hat zwar nicht mitgemacht in dem O-Ton-Hörspiel von der Margret Nonhof, aber er ist dem Böhler einen Buben mal begegnet und hat Angst gehabt. Warum denn?
Jetzt geht es bei einer strengen Winternacht. Vom Ausgang her, und dann ist der letzte Zug ist beim 4 von 12 Uhr gefahren. Dann bin ich dann auf den Bahnhof zu konnten. Und dann ist der Böhlerbub auf dem Bänkchen. Aber ich habe ihn nicht kennengelernt, aber ich habe Angst von ihm. Und dann hat er mich angehauen, fragen, was bist du für ihn? Dann habe ich gesagt, ich bin der Pfingster Johann. Ja, da kommen wir drauf. Und der sagt, der Böhlerbub hat seine Selbsterkennung gegeben. Und dann nachher ist mir dann die Hennenhaut ein bisschen weggegangen. Das ist dann auch da. Sie haben ihn gar nicht kennengelernt vorher und schon gehört, vor allem Sagen noch von weit und breit. Und ja, das ist auch wie nach dem Essen. Ja.
Sind denn das alles Geschichten gewesen, die man erzählt hat über den Böhlerer Bub, der ihnen Angst gemacht hat, weil er Leute bedroht hat? Oder warum denn?
Als Zimmer gestohlen hat man einfach gehört, hey, ein Alp heute. Und dann hat man auch in dem Moment ein bisschen gefürchtet. Man hat schon ein bisschen gescheut. Man ist ungern in die Hütte, immer gewusst, er war schon drin und sowas. Ja.
Wie schwierig, Lucia Schieck, war es eigentlich in diese Rolle? Reinzuschlüpfen. Sie sind Hedwig Müller in diesem Hörspiel, Bäuerin. Haben Sie da müssen das ganze Buch zwei, dreimal durchlesen oder noch mit anderen reden, wie es dann jetzt genau war? Wie schwierig war das für Sie?
Ja, ich habe auch gar nicht recht gewusst, was auf ihm zukommt. Klar, ich habe es ein paar Mal gelesen und einfach gedacht, ich habe mich schon ein bisschen. Die Müller habe ich ja ganz gut gekannt. Und der Meister dann auch, und den Mann habe ich dann ja auch noch bekommen. Aber nein, das war dann auch schön.
Haben Sie neue, andere Seiten kennengelernt von diesem Böhlerer Bub, die Sie vorher gar nicht gewusst haben? Sie haben das nur vom Hören sagen und einmal eine Begegnung gehabt.
Ja, selbst schon. Ich habe schon noch etwas mitbekommen, was ich gar nicht gewusst habe.
Albin Dähler, wie war eigentlich die Arbeit mit der Margret Nonhoff? Was war sie für eine Regisseurin für Sie?
Ja, die hat mir gut gefallen. Ist also angenehm gewesen. Und ich hatte die Auffassung, die kann das ganz gut.
Ist sie streng gewesen?
Ja, ich habe schon ein paar Mal müssen, dann wieder anders. Aber ist alles in der Ordnung gewesen? Nein.
Gut, Sie haben es akzeptiert und das Hörspiel, wie gesagt, kann man heute Nachmittag bei uns um 2 hören. Jetzt machen wir ein bisschen einen inhaltlichen Sprung oder einen Gedankensprung. Wir haben nämlich jetzt als nächster Roland Inauen bei uns in der Runde. Er ist unter anderem Kantonsgerichtspräsident von Appenzell-Innerrhoden und er erzählt, wie man heute mit so einem Böhlerer Bub von Behördenseite umgehen würde. Das als nächstes.
Thank you.
Treffpunkt. Es kommt selten vor, aber heute ist es so, direkt aus einem Berggasthof, einem Bergrestaurant. Wir sind hier im Ahorn, das ist oberhalb von Wiesbad. Man fragt sich, warum sind wir da? Ganz einfach, weil da oben ein Hörspiel entstanden ist. Wilder Mann heisst das Hörspiel und es zeichnet das Leben an vom Verdingkind Johann Fuchs. Ich bin jetzt im Gespräch in den nächsten paar Minuten mit dem Roland Inauen. Er ist 53, ist aufgewachsen in Appenzell, hat Volkskunde an der Universität Basel studiert, ist seit 1992 Konservator vom Museum Appenzell und er ist auch Kantonsgerichtspräsident von Appenzell Innerrhoden. Guten Morgen, Herr Inauen.
Guten Tag.
Es hat man mir vorher gerade gesagt, dass auch Sie natürlich den Böhlerbub kennt, haben persönlich begegnet oder nur vom Hörensagen?
Nein, ich bin verkommen. Also ich bin im Wirtshaus aufgewachsen und dort ist er einmal auch gehockt und nochmal aufgestanden und mich natürlich als Gofen. Ich weiss nicht, haben wir mehr gefürchtet oder mehr bewundert. Er ist einfach da gehockt, tagelang zum Teil.
Was hat es ausgemacht, dass man Angst gehabt hat vor ihm?
Ja, natürlich der wilde Bart, die blauen Augen, die ja auch machen Zeichen sind von ihm, die roten Backen. Und dann hat er natürlich einfach gesoffen.
Ich sage zwischendurch noch schnell, dass man bei uns auf dem Internet rs1.ch schauen kann, wie er ausgesehen hat. Da können Sie sich selber ein Bild machen von dem Böhlerbub von Johann Fuchs, ob der gefürchtet ist oder nicht. Jetzt haben Sie vorher Herrin auch noch gesagt, oder man hat ihn sogar ein bisschen bewundert. Was hat es denn ausgemacht, dass man ihn eben vielleicht sogar ein bisschen bewundert hat?
Ja, er ist natürlich eine absolute Aussenseite gesehen. Er ist, da haben wir hier noch nicht so gewusst, quasi ein Obdachloser. Er hat gemacht, was er hat wollen. Er hat sich keiner Norm müssen anpassen. Und wer will nicht angehen, mal einfach den Bickel verwerfen, wenn es immer drum ist und verlaufen. Oder Hanke Rom wieder an den Tisch hocken, ohne dass er. Ja, und einfach zugreifen. Oder wir hatten einfach so Geschichten natürlich von ihm gehört. Und da ist hier schon eine exotische Figur gewesen.
Was sind das für Geschichten gewesen? Vielleicht ein Beispiel davon?
Ja, natürlich vom Wölderen hat man auch wieder gehört, oder? Er sei, weiss ich, wir hatten schon gerne so Geschichten, er war ein extrem Kecher gesehen, oder? Da. Und er sei dann der Gams, wenn er kein Geweih hatte, sei er einfach der Gams nachgelaufen, bis müde geworden sei und dann es packt.
Das hat man geglaubt?
Ja, natürlich nicht alles, aber mehr als Golf eben, das ist absolut eine faszinierende Figur gesehen.
Es gibt Geschichten, wo man ganz klar heute muss sagen, das hat sicher nicht gestimmt.
Ja, also mir ist jetzt ja natürlich da mit der Gams sicher nicht gestimmt, oder? Denn was wir auch gar sicher nicht gelobt haben, aber das stimmt aber, glaube ich, dass er die Leber von der Gams und von der Reh Raune gegessen hat, da haben wir uns gar nicht können vorstellen. Also hat es uns viel mehr als geht, aber das stimmt aber, glaube ich.
Also rohe Leber hat er gegessen. Weiß man, warum, dass er das gemacht hat?
Ja, er hat einfach, meine, dass man die Leber nachher, wenn man die schiesst, dass man die nachher frisch brötelt, das ist normal. Und er hat vielleicht nicht mehr gewartet, er hatte Hunger gehabt und hat sie dann einfach so gepackt.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass Bub in dieser Wirtsstube, wo Sie aufgewachsen sind, ist er gesessen. Bewunderung, Angst, die beiden Sachen, die Sie empfunden haben. Heute sind Sie ein paar Jahre älter, 53, unter anderem Kantonsgerichtspräsident. Wie sieht es denn heute aus mit dem Verständnis für so eine Lebenseinstellung, für so eine Lebensart, für so eine Lebenshaltung?
Ja, muss vielleicht, ich schaue sehen, ein bisschen von der anderen Seite noch an, dass ich heute staune, dass man ihn so machen lassen hat. Dass man ihn so tragen hat. Dass er offensichtlich so dort willkommen ist, ohne gross anzustossen. Aus dem Buch habe ich natürlich auch erfahren, von der Praxedis Kaspar, dass er etwa mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, dass er auch ständig eigentlich die Wildhüter und die Polizei und Landfähnrich beschäftigt hat und dass er auch etwa mal der Hönner gesehen ist, dass er in Sachsen riet, heisst auch, dass er im Weltschass gesehen, das habe ich nicht gewusst. Also es war gar nicht so gesehen, dass man ihn einfach laufen lassen hat und machen lassen hat, aber wir hätten ihn gerade dann eingezogen, wenn wieder etwas passiert ist. Heute würden wir ihm vielleicht auch Fall gesagt, Versagen, wie man bei uns sagt. Ja, einfach wegen seinem Lebenswandel. Verwahrlosung, Alkohol, Trunksucht. Und da hat man heute die Möglichkeit, einen fürsorgerischen Freiheitsentzug zu machen.
Ab wann wäre das passiert? Ich meine, mit 11 ist er ein Verdingkind geworden, ist weggegeben worden von seinen Eltern, hat selber müssen wie für sich schauen. Also, Wie würde man denn da jetzt heutzutage, ab welchem Moment, so muss ich es fragen, ab welchem Lebensmoment würde man denn da jetzt eingreifen von Behördenseite?
Ja, man muss natürlich sehen, wenn er ist als Verdienkind weggekommen. Heute hat man natürlich ganz andere Auffangmöglichkeiten. Man hat ihn in eine Pflegefamilie gegeben, man hat ihn vielleicht in ein Heim gegeben, wo für ihn gesorgt worden wäre. Also das soziale Netz, die Maschen sind heute viel, viel länger. Trotzdem hat es da noch nicht gegeben. Er ist effektiv, glaube ich, zum Bauch gekommen. Da weiss man ja nicht ganz genau. Und irgendwann, wo er volljährig war, ist er dann natürlich ab und zu mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und dann hat man ihn gepackt.
Das wäre heute ein bisschen anders, wenn er da quasi in die Mühlen des Gesetzes kommen würde. Was ist typisch appenzellisch an dieser Geschichte, an dieser Lebensgeschichte von Johann Fuchs?
Man muss vielleicht das Rheintal noch mitnehmen. Man weiss, dass er alle auch dort unten war. Also mit da ist unten, wie er eben getragen worden ist. Also wie die Leute ihn eigentlich so genommen haben, wie er ist. Und ihm eigentlich vielleicht gerade da, durch das Sohn hin, wie er ist, ihm eine gewisse Geborgenheit gegeben, in dem auch einen Stock heimgegeben hat, wo er eben nichts hatte. Er war wirklich heimatlos gewesen. Und ihn so durchgetragen haben und mit der inneren Selbstverständlichkeit. Wir hätten ihn schon ein paar Mal gefürchtet, aber wir hätten ihn so genommen, wie er ist und hat zu ihm geschaut. Und das ist schon nicht etwas Besonderes. Aber wie gesagt, da hat die Rheintal-Bevölkerung auch mitgeholfen. Sie waren also nicht gerade Appenzeller. Zeitweise war sie dort unten.
Rolandine, danke vielmals. Wir hören Sie nochmal im Verlauf der zweiten Stunde. Die Appenzeller, die sind bekannt für ihre kleine Grösse, die grossartigen Witze, die sie machen oder die man über sie macht. Aber Appenzeller haben auch etwas Schwermütiges. Statistisch gesehen gibt es nie mehr Menschen, die sich zum Beispiel das Leben nehmen, leider, weder im Appenzell. Warum und woher kommt denn die Mischung? Eben von Schwermut, von Witz, von Humor. Wir reden darüber und zwar in der nächsten Treffpunktstunde live hier vom Berggasthof Ahorn.
Street.
das Schweizer Radio DRS1 mit dem Treffpunkt. Wir senden live direkt aus dem Bergrestaurant Ahorn, das ist oberhalb von Wiesbaden, auf etwa 1000 Meter oben, Wiesbaden, Kanton Appenzell, Innerrhoden. Und da oben, da im Bergrestaurant oder ums Bergrestaurant, ist das Hörspiel, das O-Ton-Hörspiel «Wilder Mann» entstanden. Und nicht weit weg von dem Bergrestaurant ist der Johann Fuchs, das ist die Hauptfigur von dem Hörspiel «Böllerbub», hat man auch gesagt. Da oben ist die Hauptperson, also umgekommen, zu Tod gekommen. Ein bisschen mysteriös sind die Umstände. Man weiss es nicht genau, wie es passiert ist. Aber das Jahr kennt man, 1979 war es. Und es hat ihn tatsächlich eben gegeben, den Böllerbub. Es ist ein Hörspiel, wo die witzige Seite der Appenzeller, aber auch die melancholisch todtraurige Seite zeigt. Und genau dem wollen wir nachgehen in dieser Stunde. Woher kommen die zwei Seiten? Und warum sind sie da im Appenzellischen ausgeprägt? Simon Enzler, ich kann Sie beten, bevor wir angefangen haben, haben wir mal darüber nachzudenken, gibt es eine Anekdote, gibt es einen Witz, der genau die zwei Seiten der Appenzeller zeigt, dokumentiert. Was haben Sie herausgefunden?
Ich habe eine Anekdote gehört von zwei Männern. Und da hat der eine zum anderen gesagt, will ihm noch kondolieren, weil die Brüder sei ja gestorben haben gehört. Und da fand er noch, ja, dass es ihm nach und ihm leid. Und dann hat der andere gesagt, ja, er dankt ihm für die Anteilnahme, aber der Brüder hat ihn noch eben gut gehabt, weil er hat sowieso gerade müssen heimkaufen.
Das sind wirklich die zwei Seiten, wo das ganz, ganz nah zusammen ist. Man muss lachen, also ich muss jetzt lachen, es tut mir leid, aber es ist wirklich, es ist so. Im Prinzip schon fast ein bisschen schwarzer Humor, könnte man sagen.
Ja, natürlich, der Humor, der aus dem Alltag kommt, ist halt eine Verarbeitung. Vielfach von etwas, wo man nicht ganz gut fassen kann. Und Humor ist ein gutes Mittel, um das Zeug ein bisschen verständlicher zu machen und manchmal auch ein bisschen erträglicher. Und von dort her passiert halt genau der schwarze Humor passiert viel im Alltag.
Reden wir in dieser zweiten Treffpunktstunde über das Wesen, über die Seele, den Charakter des Appenzeller. Gibt es tatsächlich bei all diesen Männern und Frauen Gemeinsamkeiten, Sachen, Humor und Schwermut? Oder eine andere Frage, warum ist es statistisch gesehen im Appenzellischen die Selbstmordrate so hoch, zusammen mit Basel, eigentlich am höchsten in unserem Land? So, über das reden wir. Jetzt wollen wir aber auch gerne erfahren, ob Sie als Appenzellerin oder Appenzeller, die nicht mehr da im Appenzellischen leben, ob sie in dem Kanton, wo sie jetzt daheim sind, entsprechende Erfahrungen machen. Also sagen ihnen die Leute, sobald sie merken, dass sie Appenzeller sind, du, erzähl mal einen Witz. Oder werden sie vielleicht wegen der kleinen Körpergröße angezündet, werden sie gecancelt. Wie geht es ihnen als Appenzellerin oder Appenzeller, die in einem anderen Kanton daheim sind? Das interessiert uns. Vielleicht wohnen sie im Welschen, im Bernischen, im Baslischen oder im Graubünden. Vielleicht leben sie aber auch in einer grösseren Stadt. Bern, Lausanne, Basel, Zürich. Jetzt alle Leute, und wir hören uns dann im Verlauf von dieser Stunde 0848 440 222. ist ein Treffpunkt live vom Bergrestaurant Ahorn. Wir wollen in dieser zweiten Stunde so ein bisschen, ja, vielleicht Erzähler gründen, ist ein bisschen ein hochgestochenes Wort, aber wir wollen ein bisschen eintauchen, vielleicht in die Appenzeller Eigenart. Da ist auf der einen Seite der Humor etwas ganz Wichtiges, auf der anderen Seite haben wir auch Melancholie, die drin ist. Das gehört man übrigens auch dem Hörspiel «Wilder Mann», wo wir heute am Nachmittag um 2 bei uns gehört und wo wir in der ersten Stunde darüber geredet haben. Das geht dort um eine Figur, die tatsächlich gelebt hat. Mit Laien-Schauspieler hat man das Hörspiel produziert, da oben, wo wir jetzt sind, im Bergrestaurant Ahorn. Wenn ich jetzt zuerst mal vielleicht die witzige Seite ein bisschen anschauen, der Simon Enzler, der Kabarettist, der seit mehr Jahren als 10 Jahren, seit mehr als 10 Jahren Kabarett macht, ist mit bei uns. Er hat in dieser Hörspielproduktion als Coach mitgewirkt, als Sprachencoach und als ein bisschen Schauspielercoach. Er hat im 2-0 sind bei den Salzburger Stier gewonnen und ist mit seinem aktuellen Programm Wedeschek nicht mehr unterwegs. Eben nicht mehr, nein. Nur er macht eine künstlerische Schaffenspause. Simon Enzler, ja, ich frage Sie das jetzt einfach. Was ist der beste Appenzellerwitz, den Sie je gehört haben oder selber schon erzählt haben?
Oh, das, ist jetzt, das sind genau die Fragen, die es dann heisst. Appenzeller hat sofort den besten Witz erzählen. Also neben Schönes habe ich da letztens gehört, ein Bauernmännchen, ein Nachbau eigentlich, eben, wir haben miteinander ein bisschen Philosophie verrossen. Und dann hat er gesagt, er fände, der Guschbain sei ein schlechter Bundesrat. Und er sei darum schlecht, weil er sei immer schon viel zu gross. Oder? Und er ist ein kleines Appenzellermännchen. Und er hat gesagt, und das sei genau das Problem des Guschbain, die Grösse. Weil er hat das Gefühl, der Verstand möchte gerne bis den Kopf runter.
Ich muss da auch lachen, bei uns in dieser Runde, wo wir sind im Bergrestaurant. Dann habe ich vorher Lucia Schieck, die in diesem O-Ton-Hörspiel mitspielt, auch nach einem Witz gefragt. Und sie hat sofort gesagt, ja klar, ich kenne einen, erzählen Sie uns doch bitte.
Es sind einmal zwei, nach langer Zeit wieder einmal zusammengekommen. Dann haben sie da geschwätzt, wie geht es, wie hast du. Und dann hat ihnen mir gefragt, du, was machen denn auch deine drei Schwestern? Du hast gesagt, der eine ist geheiratet, aber der andere, zu wohnen geht es gut.
Oder auch schon wieder da, so etwas von dem schwarzen Humor, der durchdrückt. Simon Enzler, machen Sie selber auch Witz? Kreieren Sie selber Witz?
Sagen wir es so, ich tue Beobachtungen und Notizen, die ich im Alltag sammle, tue ich ausschmücken. Aber vielfach die Pointe, die bei den Leuten am besten ankommen, die wirklich authentisch sind, die können vielfach gar nicht von mir. Also ich das Zeug aufschnappen und das sammeln, hat die Ohren alle ein bisschen offen und höre halt, was die Leute sagen und wie sie sagen. Und für mich sind auch selbst die schönsten Pointe, die eine Art aus dem Alltag rauskommen.
Woher kommen die denn?
Von überall. Wenn die Leute schwätzen, sobald sie anfangen zu schwätzen, kann man darauf gehen, dass es nicht lange geht, dass es mal so eine Zuspitzung gibt im Gespräch oder gibt Verwechslungen, gibt Übertreibungen. Eben, schöne Vergleiche gibt es, wenn die Leute eben, ja, man muss halt einfach gut zulassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man in dem Beruf arbeitet, wie ich es mache, muss man vor allem gehen zulassen.
Das hat der Emil doch auch immer gesagt, der gehe ich einfach an Ort her, beobachte die Leute, höre sie zu und so entstehen seine Kabarettprogramme. Machen sie dann das ganz bewusst? Sie sagen so, jetzt gehe ich mal in die Beiz, in die Wirtschaft, mal dort her und ich brauche ein bisschen neue Stoffe für mein Programm und darum muss ich jetzt den Leuten ein bisschen in die Seele hineinschauen oder einfach hören, was sie so erzählen.
Ich mache es nicht in dem Sinn bewusst, dass ich sage, ich gehe jetzt heute in die Beiz und will eine halbe Stunde hören, sondern ich kann gerne nicht abstellen. Also eben, wo ich bin, und neben dem Gehör, wie die Leute sprechen, dann nehme ich es halt auf. Es ist wie wenn ich so einen Filter im Ohr hätte, andere Musiker gehört die Musik oder ist inspiriert durch irgendeine Landschaft. Malen ist inspiriert durch Landschaft und ich bin jetzt halt inspiriert durch Gespräche und Verhaltensweisen der Leute. Und da kann ich dann nach dem 2 sehen, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder kann am Morgen um 6 sehen, wenn ich früh aufstand oder weiss nicht. Es ist überall passiert das Zeug.
Ich bin ein Mensch, der extrem gerne Witz hat, die sehr gerne erzählt bekommt, aber ich kann das bestätigen, ein Haufen andere auch, denen geht es auch so, keinen Witz behalten. Und sie haben jetzt vorher gesagt, sie schnappen auf. Wie ist denn das bei Ihnen? Ist das wie ein offener Chip, wo direkt alles gespeichert wird, oder müssen Sie das Zettel für einen empfangen, da Notizen anmachen?
Nein, da bin ich froh, habe ich alle ein Büchlein dabei. Eben, vielfach passiert es mir, wenn ich das Zeug nicht sofort notiere, dann vergesse ich es gleich wieder. Und ich habe das Büchlein teilweise schon gerne über dem Bett, dass wenn ich ist mir schon passiert, im Halbschlaf, kurz vor dem Einschlafen, neben so Mama studieren. Und wenn man dann zum Beispiel eine Idee hat, dann muss ich es sofort aufschreiben, weil am nächsten Morgen ist es fort. Und das ist auch so am Alltag, wenn ich das Zeug durchlaufe und neben es aufschnappe, dann hat man manchmal das Gefühl, schön, gute Idee, da geht neben. Und wenn ich es nicht aufschreibe, ist es weg.
Der Appenzellerwitz hat einen speziellen Stellenwert in unserem Land. Da kann man hergehen, wo man will. Das hört man immer, der Appenzellerwitz. Warum ist das so? Was haben Sie sich da schon mal Gedanken darüber gemacht? Woher kommt das, dass der Appenzellerwitz derart hoch gehandelt wird?
Ja, wahrscheinlich, weil er lustig ist. Aber es ist eine blöde, wie soll ich sagen, eine blöde Antwort natürlich, aber die Appenzeller sind, sagen wir es so, in der Geschichte, vielleicht sind die Appenzeller all schon Leute gewesen, die sich ein bisschen aufgelehnt haben. Eben, man hat sich einmal gegen das Kloster St. Gallen aufgelehnt, man hat es mit der Obrigkeit sowieso nie gehabt und heute lehnt man sich auch wieder ein bisschen auf. Und da ist ja im Prinzip das Zentrale am Witz oder an der Satire allgemein. Man tut etwas, wo man nicht ganz akzeptiert, wo man sich ein bisschen an der Jacht fühlt oder so, tut man in einer gewissen Art bekämpfen. Und früher hat man Burg abbrennt und heute kann man es eben natürlich noch mehr. Heute macht man scharfe Sprüche und macht Witz. Aber es ist in meinen Augen eine Möglichkeit, zum ein Verhältnis herzustellen, zum Sachen klarzustellen. Also neben wo über einen anderen Witz macht, der ist nicht primär einfach böse mit ihm, sondern will ihm, wie man bei uns sagt, ein kleines Schämbein her in die Pfütze und will ihm somit sagen, du kannst jetzt schon da oben hocken auf dem Regierungsstuhl oder du kannst jetzt schon als Polizist die und die Staatsgewalt ausüben, aber ich lasse nicht alles mit mir machen. Und das ist vielleicht halt so, weil es authentisch ist, durch mich.
Pardon. Erleben Sie das, Herr Inauen, als Kantonsgerichtspräsident, auch so, dass es so ein bisschen im Volk, das, was jetzt Simon Hensler gesagt hat, vielleicht dazu führt, dass man ein bisschen witzige Ader hat, so ein bisschen die Obrigkeit, das Auflehnen, das Unbequemsein. Ist das tatsächlich noch so, oder ist der Witz vielleicht einfach eine Kultur, ein Gut, das sich entwickelt hat und das man heute weiterpflegt?
Ja, diese Auflehnung habe ich am eigenen Leben noch nie erlebt. Ich bin zwar noch nicht lange da im Gericht, aber ich glaube schon, ein Teil ist auch Kultur. Also, wir wissen schon, im 18. Jahrhundert sind reise Schriftsteller hierher gekommen und haben gesagt, ja, die Appenzeller haben einfach einen nächsten Witz. Also, da ist die Schweiz noch als besonders gescheit und auch intelligent. Also, so ein Wechselgespräch gesehen und die haben da beobachtet. Und ich poppe dann allen, ein grosser Teil ist auch unsere Sprache, unser Dialekt, der einfach schon, wenn man danach Sachen danach sagt, schon halt außerhalb von Appenzell zum Lachen anregt.
Simon Hensler, Melancholie, vielleicht ist das ein bisschen das Gegenteil von Humor, ich weiß es nicht. Aber so ein bisschen diese Seite, die schwarze Seite, die traurige Seite, kennen Sie das selber an sich auch?
Ja, ja, natürlich. Also wie jeder Mensch hat man alle ein bisschen beide Seiten, sich nicht alle stehen dazu. Es gibt Leute, die gerade raus lachen und gibt die anderen, die gerade traurig sind. Eben, ist noch schwierig, ist sehr ein sehr diffiziles Thema und ich will es vielleicht so auf den Punkt bringen. Man sagt ja alle, die Freude und das Leid liegen noch beieinander und bei den Appenzeller liegt es halt vielleicht ein bisschen näher. Könnte man es so sagen.
Könnte man sagen, es braucht das eine sogar, damit das andere entstehen kann. Braucht sogar vielleicht die Melancholie oder auch so ein bisschen vielleicht die dunkle Seite, ich weiß nicht, wie man das soll beschreiben, damit überhaupt der Witz, der Humor der Art rauskommt.
Ja, man hat es ja vorhin gesehen im Beispiel, eben, wenn ich gesagt habe, die Anekdote mit der Beerdigung, oder, da ist an sich etwas Hochtragisches und gleichzeitig hat es einen Moment drin, wo man nicht anders kann als lachen. Also man tappt sich selber, wie man sich eine Art, wie mit dem Lachen ein bisschen aus dieser unbequemen Situation befreit. Und dadurch täuscht es mich, ist, der Witz funktioniert natürlich all immer ein Wechselspiel, all immer ein Positiv und immer ein Negatives innen. Neben wo keine Spannung hat, kann nicht aufgelöst werden. Und ein Witz ist genau da drin, dass halt eine Spannung, die aufgebaut wird, die Pointe aufgelöst wird. Und für das braucht es halt eine gewisse, teilweise auch eine gewisse Schwere. Also wenn man kann über neben trauriges Lachen, dann ist man vielleicht der Lösung vom Problem schon ein bisschen näher, als wenn man es verdrängt.
ist eine Fähigkeit, ist vielleicht auch sogar ein Ventil, das es gibt. Wir wollen noch etwas tiefer in das Thema vordringen, mit dem Roland Inau, dem Kantonsgerichtspräsidenten, und wollen da schnell auch eine Statistik bemühen. Die Selbstmordrate ist, wenn man Appenzell in- und Ausserrhoden zusammennimmt, höher wieder im Rest der Schweiz. Gibt es da eine Erklärung dazu? Welche? Ich bin gespannt. Der Roland Inau sagt, wie er das aus seiner, seiner Sicht sieht, dass gerade das nächste Jahr im Treffpunkt.
Baby, I was fading, and baby, I was waiting for someone out there to save my soul, to love me in the good times, to hold me in the bad times, someone to make me smile anew, who really paints those gray skies blue. I was looking for a good life, just looking for a good life, a good life. And baby, I was crying, 'cause all around was dying, until the day that you came along, you opened up those blue skies, and now we only get highs. I never found a love so strong, and it just keeps on rolling, it keeps me going on. Now baby, it's a good life, I got you by my side tonight, baby, it's a good life, and everything is right tonight. Well, I thought I was strong, a fool playing the wise man, but that is easy now for me to say, 'cause I'm smiling away. Oh, baby, baby, it's a good life. Baby, it's a good, good life, all right. I found someone to make my whole life new. That somebody I found is you. It's a good life, new life. Baby, it's a good life. A good life, I got you by my side tonight, baby, it's a good life, everything is all right tonight. Well, I love you, baby, I really love you, baby, that's why everything is right, life is good, life is fine.
Das ist live der Treffpunkt. Wir senden aus dem Berg Gasthof Ahorn, oberhalb von Wiesbaden. Wir kommen zum Roland Inauer. Wir haben ihn schon gehört in der ersten Stunde. Er ist in Appenzell aufgewachsen, hat an der Universität Basel studiert und ist unter anderem auch Kantonsgerichtspräsident von Appenzell Innerrhoden. Ich habe vorher, Herr Inauer, die Meldung quasi auf den Tisch gelegt, dass Appenzell zusammen mit Kanton Basel-Stadt die höchste Suizid-Selbstmordrate hat in unserem Land. Es sind pro Jahr 1300 bis 1400 Menschen, die im ganzen Land gesehen und pro Jahr sich leider das Leben nehmen. Das sind pro Tag 4 Menschen. Das sind doppelt so viele Männer wie Frauen, das weiss man. Und eben die beiden Appenzell-Halbkantone sind mit Basel-Stadt an der Spitze von dieser inner traurigen Statistik mit 25 Menschen pro 100'000 Einwohner, die sich pro Jahr das Leben nehmen. Haben Sie auch schon über das Warum nachgedacht? Sie haben die Statistik da sogar vor sich.
Ja, da hat natürlich jeder schon, der da innen daheim ist. Und bei jedem tragischen Tod, und da geht es halt ab und zu, ist die Frage von neuem, wieso und warum. Und zuerst natürlich einmal in der Familie, aber dann natürlich auch gesellschaftlich. Und man hat leider keine Antwort. Also, wenn man die Antwort hätte, dann würde man sofort nicht besonders nehmen, würde Gegenmassnahmen ergreifen. Aber bis jetzt hat man noch keine schlüssige Antwort. Gibt Hinweise, wenn ich jetzt die Statistik anschaue, sehe ich, dass Tessin mit Abstand die geringste Suizidrate hat. Und man könnte, und überhaupt die südlichen Länder, also Italien, Spanien, und man könnte schon davon ausgehen, dass die vielleicht anders umgehen mit Konflikten. Anders auch vielleicht in der Gesellschaft integriert sind, beziehungsweise miteinander können besser schwätzen. Wir haben es bei uns gerade gehört, vorhin von Simon Enzler, über den Witz. Der Witz, der wirklich eine Ventil ist, aber vielleicht gerade eine Art eine akute Bekämpfung ist. Wir schwätzen miteinander im Witz aus, wir sind schlagfertig, geht hin und her. Aber wirklich, wenn man etwas leid tut, wenn man ein Problem hat, dann miteinander zu schwätzen, das ist schwieriger. Das ist viel schwieriger, als eben Witz zu machen. Und da kommt vielleicht bei uns ein bisschen zu kurz.
Sie nennen sie, die viel unterwegs sind. Können Sie das bestätigen? Ist das so? Vielleicht, wie Sie es beobachten oder auch im eigenen Umfeld. Ist es noch mal ein Schritt mehr, wenn man tatsächlich einander quasi Ziel zeigt?
Ja, es geht natürlich noch nicht besonders, wenn wir einen Witz haben. Also gerade der Witz, da hat jetzt der Rolandin auch in meinen Augen recht, ist, der Witz zu erzählen ist sein. Und da ist so ein bisschen ein Anzeichen für etwas, wo der Händler sich noch etwas verbergt. Aber es ist tatsächlich schwierig, dass man aus Leuten raus dann wirklich so einen Abgrund auch vorbringt in einem Gespräch. Die Leute sind auch verschlossen teilweise. Man kann darauf gehen, dass die Leute, die lustigsten Witze erzählen, sind nicht all die offensten. Sondern der Witz ist manchmal auch ein Instrument, um ein bisschen etwas zu verstecken.
Jetzt heisst es doch immer, die Landschaft, wo die Menschen drin leben, sich bewegen, wohnen, arbeiten, sind, dass die Landschaftswesen von diesen Menschen prägt, hat das dann mit dieser Landschaft da etwas zu, das verschlossen, die vielen Hügel, die vielen Täler, die es gibt, Herr Inauen?
Die Landschaft hat sicher einen Einfluss auf uns, aber eine ähnliche Landschaft haben wir in der Innerschweiz mit dem Wallis, also dann müsste es dort ähnlich sein. Und ich bin da skeptisch, also vor allem bin ich extrem skeptisch, wenn es heisst, ja, die Appenzeller sind so. Also quasi genetisch oder das ist ein Volkscharakter von deren. Da müsste ich weit von mir weisen. Man müsste jeden Fall einzeln anschauen, weil es natürlich auch bei uns Lützel sind, also zahlenmässig. Und ich bin eher der Meinung oder überzeugt, dass es ein Problem von unserer Kultur, von der Sozialisation ist. Also lehnt Muster und eins von diesen Mustern ist in gewissen Kreisen halt, wenn man noch mal weiter kommt, dann nimmt man sich das Leben. Und das lehnt Muster, da müsste man schauen, dass man da aufbrechen
könnte. Ich habe gelesen, dass bei vielen, die sich das Leben nehmen, das ist jetzt nicht auf Appenzell beschränkt, sondern bei all denen geht es um Depression und die Hauptursache für den Selbstmord, die liegt primär so in einer traumatischen Kindheit, hat fest mit Verwahrlosung, mit Vernachlässigung zu tun, hat eigentlich grosse Ähnlichkeiten mit dem Johann Fuchs, mit der Geschichte, die wir gehört haben, vom Böllerbub, vom Hörspiel Wildermann.
Ja, also ich denke, Johann ist sicher auch depressiv, also manisch depressiv gesehen. Also ich bin zwar kein Psychiater und will da nicht eine Diagnose machen, aber so wie er beschrieben wird, also einmal eben total auf Drive und dann einen Tag wieder im Delirium rein, nichts mehr, einfach da gehocken, habe ich ja selber erlebt. Und mir weiss ich, dass eben viele Leute an Depressionen leiden. Und ich habe auch in nächster Nähe erlebt, dass eben Depressionen praktisch unheilbar sind, auch wenn nur so gute Betreuung ist, ärztliche Betreuung, dass da quasi wie eine Krebserkrankung irgendwann zum Tod führt. Das sind dann die ganz tragischen Fälle. Und, ja.
Ja, es ist kein einfaches Thema, es ist natürlich kein lustiges Thema, das ist schon klar, aber wir haben kurz mit den Gästen, die wir da bei uns im Treffpunkt haben, wollen über das reden. Wir machen jetzt Folgendes, wir haben in ein paar Minuten ein Musiker bei uns, der Töbi Dobler, den hat man auch gehört im Hörspiel Wildermann. Und er ist mit seinem Hackbrett da raufgekommen, im Bergrestaurant Ahorn. Und in der Musik von einer Region kann man ja auch sehr gut die Menschen und den Gemütspuls quasi von diesen Menschen spüren, hören, fühlen. Wie er das macht, wie er das umsetzt mit seiner Musik, das hören wir, das ist eine sehr spannende Sache, da als nächstes im Treffpunkt live vom Berggasthof Ahorn.
D'une boule de cristal pour voir que la terre tourne mal. Pas besoin non plus d'être un foudre de guerre pour s'apercevoir que tout fonctionne à l'envers. Le plus fidèle reflet du futur, il est dans la musique, la peinture, le cinéma, la danse ou bien la littérature. On peut encore gommer pour effacer les ratures. Des philosophes, des prophètes, des tyrans, des empereurs d'opérettes. Le monde appartient aux plus sages d'entre nous, les savants, les poètes et les fous. Ce sont eux qui labourent, qui sèment et qui vendangent les vignes de nos rêves étranges. Et ce sont eux qui rallument certains soirs de déprime, la petite étincelle d'espoir qui nous taquine. Chevalier de l'imaginaire et navigateur solitaire, il s'embarque sans carte, sans guide et sans boussole, pendant que sur le quai l'humanité se désole. Le soleil est au bord de l'éclipse et la nature humaine au bord de l'apocalypse. Mensonge, hypocrisie, faux semblant, simagré, langue de bois, croix de fer, et tout est consommé. alors de qui viendront à présent les messages, les présages qu'on attend? Si la vie fait confiance à ses meilleurs atouts, des savants, des poètes et des fous, car ce sont eux qui labourent, qui sèment et qui vendangent les vignes de nos rêves étranges. Et ce sont eux qui rallument certains soirs de déprime la toute petite parcelle d'espoir qui nous ranime. Ni Bible, ni Coran, ni Torah ne pourront dessiner ce que demain sera. Mais les humains, je pense, ont ce pouvoir immense d'hériter du creuset des âges et des consciences, le plus fidèle reflet du futur. Il est dans la pensée, l'écriture, dans la page qui manque, dans l'esquisse, les pures. On peut encore gommer lorsque la scène est trop dure. On pourrait tout changer pour demain, bâtir un autre avenir de nos mains, un monde où régneraient les plus sages d'entre nous. Les plus sages d'entre eux, les savants, les poètes et les fous.
Der Treffpunkt live aus dem Berggasthof Ahorn oberhalb von Wiesbaden. Da, an diesem Ort, hat man das Hörspiel «Wilder Mann» aufgenommen. In diesem Hörspiel hat es immer wieder Musik, ganz fein unterlegt. Sie können heute am Nachmittag um 2 auf der RS1 hören, sich ein Bild davon machen, wie das genau tönt. Ich habe jetzt den Musiker mit seinem Instrument da vor mir. Er ist der Töbi Tobler, 55, seit über 30 Jahren, professioneller Hackbrettspieler, Solomusiker, ist aber auch mit Formationen unterwegs, zum Beispiel Appenzeller Space Schöttli, nur eine davon. Er macht seine Musik und vermischt Tradition mit Neuem, spielt, komponiert, wie es ihm gefällt, experimentiert mit klassischer, zeitgenössischer Musik und treibt so eigentlich die Volksmusik weiter, ohne sie eben zurückzulassen, zu vergessen. Er unterrichtet auch an der Hochschule Luzern Musik, zu Kreuzlingen, zu Rorschach, spielt auch aktuell bei den Telspielen mit, bis Mitte Oktober zu Altdorf. Das ist so schnell ein Kurzabriss von seiner Biografie. Guten Morgen, Töbi Tobler.
Guten Morgen, Tommy Scherl.
Wir haben ja vorher, Sie haben mitgehört über so ein bisschen Schwarze, das Melancholische von der Appenzeller Eigenart, Seele, geredet. Das spiegelt sich ja meistens immer in der Musik wieder. Wie tönt es, wenn es traurig ist?
Ja, wenn es traurig ist.
Melancholie eigentlich, so melancholisch.
Ja. Und traurig, gell? Traurig kommt dann immer auf die Situation drauf an.
Mhm. Du hast jetzt quasi aus dem Buch rausgespielt, deine eigene...
Das war jetzt eierlich, der Anna Kochjodel, der Anfang.
Mhm. Wenn es ganz fröhlich ist, der Humor, der Witz, das Lachen.
Ja, das hat natürlich auch mit Melodien zu tun, die man dann eher noch braucht zum Tanzen auch. Ja?
Sie sind ja schon ganz anders da gestanden beim Spielen, ganz klar, es geht gerade die Sonne auf. Wenn man da zuhört, was war das?
Das war ein Schottisch von mir.
Mhm. Jetzt möchten wir etwas in voller Länge hören. Mhm. Was?
Also gewünscht war ein Zäuerli, mhm, und das werde ich jetzt spielen.
Und die ganze...
Traditionelles.
Ein Traditionelles, gut, also, mhm, dann freuen wir uns. Voilà, bitteschön.
Thank you.
Danke vielmals, ja, Debbie Tobler. In diesem Berggasthof sitzen 8 Leute am Tisch und haben zum Teil mitgezäuert. Kann die Musik, so Hackbrettmusik, Seelen der Menschen berühren? Sowieso, klar, kann sie sie heilen?
Ja, da kommt immer auf den drauf an, der zulässt und etwas reinlässt.
Zulässt?
Ja, die Klänge haben heilende Wirkung.
Fragen wir mal, Simon Enzel hat ganz feuchte Augen bekommen. Aus der Ferne habe ich es einmal so, interpretiert, was passiert, wenn Sie jetzt so einen Hackbrettspieler am Töbi Tobler zulassen.
Ja, wenn es dann ganz schön weht, dann freut es mich einmal der Rockendeur ab. Selbst schon.
Und ein bisschen feuchte Augen?
Ja, es hat feuchte. Kommt alle ein bisschen darauf an, es hat es richtig, wenn man in der Verfassung ist und wenn man es zulässt, dann kann der Musik immer fürchterlich bewegen. Und das tue ich mir schön. Es ist eine andere Sprache und eine andere Art von Kommunikation. Und etwa Leute würde ich manchmal gescheiden, ein bisschen mehr Musik hören.
Debbie Tobler, wie viel hat die Musik zu tun mit der Landschaft, mit der Kultur, wo man drin lebt?
Auf eine Art ganz viel. Das Appenzell hat eine ganz spezielle Art, eine spezielle Melodie. Und auf die andere Seite hat es auch wieder gar gerne nichts damit zu tun, weil man findet überall die Gesänge wieder, kannst irgendwo auf der Welt zumal triffst du etwas, das dir ganz bekannt vorkommt, weil es sind ganz archaische Sachen, die berühren.
Danke vielmals für den Besuch hier oben. Merci vielmals für das schöne Hackbrettspiel, Töbi Tobler. Und wir haben hier im Treffpunkt live aus dem Berggasthof Ahorn noch zwei, drei Hörer. Und unter anderem, wenn es mir recht ist, haben wir den Neffe von dem Böllerbub, wo wir heute am Nachmittag ja das Hörspiel dazu gehört, am Telefon. Bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Das als nächstes. Das ist der Treffpunkt live aus dem Berggasthof Ahorn. Wir sind im Appenzellischen, schon oberhalb von Wiesbaden. Und wir haben ja am Anfang von dieser Stunde quasi, ich sage jetzt mal, Heimweh-Appenzeller aufgerufen. Das heisst Appenzeller, Appenzellerinnen, die wie ausgewandert sind in einen anderen Kanton und uns erzählen können, wie wir ihnen dann begegnen. Und am Telefon ist jetzt der Herr Armin Fuchs. Guten Morgen, Herr Fuchs.
Grüezi wohl, Herr Scherl.
Herr Fuchs, wenn es mir recht ist, gell? Sie sind sogar der Neffe von dem Böhlerbub, den wir heute Nachmittag bei uns im Hörspiel hören.
Jawohl, genau so ist es.
Was haben Sie von ihm noch in der Erinnerung?
Ja, das ist so. Das ist ganz eigenartig. Als Kind und junge Erwachsene haben mir den Eltern immer gesagt, du, wir möchten mal gerne den Onkel Johann, möchten wir mal sehen. Oder auch den Grossvater. Und dann hat es immer geheißen, das ist eine ganz komische Sache. Nein, wir laden die nicht ein und wir gehen auch nicht zu ihnen. Und ich habe dann eigentlich immer probiert, auch durch einen Arbeitskollegen, den Matti Kall von St. Gallen, der war Jäger gewesen. Und der hat mir gesagt, wenn er dann mal in den Lehmen hinein sei, dann würde man es sagen, weil eben, er hat ja keinen festen Wohnsitz gehabt.
Genau.
Und, aber es hat es dann leider nie gegeben.
Also das heisst, man ist ein bisschen ausgewichen und hat auch den Böhlerbub, den Johann Fuchs, nicht wirklich präsentieren wollen, weil er eben so ein bisschen, ja, man kann jetzt nicht nur sagen, es sei ein Vergangen, aber er war ein Landstreicher, einer, der ein bisschen ausserhalb von allen Normen gelebt hat. Jetzt sind Sie auch ausserhalb vom Appenzöllischen. Sie sind ja da, glaube ich, aufgewachsen und jetzt mittlerweile aber im Thurgauischen daheim, zu Wil. Wie begegnet man dann Ihnen, wenn die Leute erfahren, dass Sie Appenzeller sind?
Ja, also sehr gut, da ist absolut kein Problem.
Das Problem? Nein, das haben wir auch nicht gedacht, dass das ein Problem ist. Aber werden Sie zum Beispiel gerade angesprochen und verlangt man von Ihnen einen Appenzellerwitz? Oder wie ist das?
Nein, das eigentlich nicht. Weil ich müsste auch sagen, ich bin wirklich eigentlich selten im Appenzellerland. Also ich gehe da nur als Highway-Appenzeller wieder mal schauen. Ich tue sehr gerne wandern. Ich habe eigentlich sonst Beziehung durch den Appenzellerverein Winterthur. Mhm. Dort bin ich aktiv Mitglied. Also nicht singen und zaubern, das kann ich nicht. Aber ich spiele dann der Theater.
Haben Sie noch eine Tracht, die Sie ab und zu anziehen?
Nein, die Frau, die hat eine.
Die hat eine. Und ja. Vorher haben Sie gesagt, Highway. Was ist es denn, wo Ihnen Highway macht?
Ja, das ist einfach, also hauptsächlich ist das eine Gegend, das Appenzellerland, das fasziniert mich. Und natürlich auch die Leute. Die sind, also eben, ich habe ja den Kontakt im Appenzellerverein. Und so ab und zu, da muss man dann einfach wieder einmal dort hoch. Ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem, der im Unterland lebt, so.
Sie müssen sich auf erden, quasi.
Ja, genau.
Herr Fuchs, danke Ihnen herzlich.
Ja, bitte, bitte, gerne.
Und einen schönen Tag, merci fürs
Anrufen. Ich wünsche Ihnen ebenfalls, merci vielmals.
Gut. Und jetzt haben wir Emilia Walker bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Frau Walker.
Guten Morgen, Herr Serrer.
Gellen Sie, Frau Walker, Sie sind, glaube ich, in... Wo genau daheim?
Enetmoos, in Nidwalden.
In Enetmoos. Und zwar seit 46 Jahren sind Sie im Kanton Nidwalden.
Ja.
Wie geht es denn Ihnen? Quasi ausserkantonlich als
Appenzellerin. Ja, wunderbar. Und ich bin überall. Also ich bin ja viel in der Schweiz rumgekommen. Und ja, überall bin ich eigentlich ganz, ganz gut aufgenommen worden. Als Appenzellerin.
Wie sind die Reaktionen der Leute, wenn sie in einen neuen Kreis von Menschen reinkommen?
Ja,
in ihrem Dialekt?
Früher natürlich, als ich auch jünger war, jetzt bin ich auch 64, dann hat es einfach geheißen, komm, sing noch eins, oder dann hat man einen Witz erzählt. Und, ja, das ist
haben Sie
einfach...
das gemacht dann auch, Frau Walker?
Ja,
haben
natürlich habe ich es gemacht. Wir haben da gesungen, wir haben da so bald wieder in den Restaurant Leben eingebracht und wenn ich Besuch hatte von Appenzell, der Vater und die Schwester, sollen wir singen überall und ja, es war lustig.
Und wenn ich Sie jetzt so spontan frage mit einem Witz, wenn Sie ja nach Witz gefragt werden, was haben Sie für einen auf Lager?
Yes, Gott, ja, eben genau. Das ist es genau, ja. Jetzt bin ich aufgeregt und
jetzt
kommen jetzt
bei. Ja, ist gut.
Erkennen Sie.
Dann will ich Sie nicht weiter plagen. Vielleicht noch am Schluss. Haben Sie weiter, Herr Fuchs, wo wir vorher gehört haben, manchmal ein Heimweh? 46
ja,
Jahre sind Sie jetzt nicht mehr. Was ist es denn bei Ihnen, wenn Sie Heimweh haben?
Mein Vater ist jetzt zum Beispiel der Jahrgänger gesehen vom Böhler. Und der Böhler ist viel bei uns daheim gesehen.
Das heisst, es ist Ihnen Begriff in dem Fall, ganz
ja,
klar.
Ja, wir haben als Gofett einmal zu uns geschaut, wenn Vater und Mutter fort sind oder so. Oder ist es in der Nacht gekommen oder am Tag einmal und jemand essen gekommen und so. Also wir haben ganz gute Erinnerungen an den Böhler. Und
mein
Vater lebt noch, er ist 97. Und die Schwestern sind auch draußen und dann gehe ich halt wahnsinnig gerne ins Appenzell.
Also, ich danke Ihnen vielmals, Frau Walker.
Bitte schön.
Für die Informationen und für die Auskunft und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Merci vielmals.
Gleich was erwähnen, danke.
Und ich hoffe, dass Sie und auch der Herr Fuchs heute am Nachmittag das Hörspiel von dem Böhlerenbub, vom Johann Fuchs, einem wilden Mann, hört heute am Nachmittag um 2 Uhr hier bei uns auf DRS1. Das ist ein Hörspiel von der Margret Nonhof, aufgenommen mit Laienschauspielern und Schauspielern aus der Region. Und aufgenommen, jetzt gehe ich wieder in die Stube rein, zu meinen Gästen, aufgenommen im Bergrestaurant Ahorn. Und ich verabschiede mich jetzt von dieser Runde und sage merci vielmal und adieu miteinander. Und irgendwie so noch ein Juchz am Schluss. Geht das? Das können wir gar nicht. Also gut. Okay, merci vielmal, dass Sie mit dabei waren. Es war spannend, können hineinzuschauen, wie das Hörspiel entstanden ist. Ich sage es nochmal gerne heute am Nachmittag um 1, um 2, um 2, um 2, um 2 bei uns auf dem 1. So muss es sein. Hörspiel Wilder Mann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.